Wir möchten einsteigen in das letzte Kapitel vom 2. Timotheusbrief. Wenn wir in das 4. Kapitel eintauchen, dann setzen wir uns wahrscheinlich mit den letzten Zeilen von Paulus auseinander. Er spürt, dass seine Zeit auf Erden und in der Berufung, die Gott über seinem Leben ausgesprochen hat, er geht es langsam zu Ende. Paulus nennt es in Vers 6, der Augenblick meines Todes ist nahe. Und er sitzt im Gefängnis und er sieht seinen Märtyrertod auf sich zukommen. Und so wählt Paulus die Worte des ersten Verses so in einer ernsthaften Dringlichkeit. Und wer eine Bibel dabei hat, möchte ich ermutigen, diese nach vorne zu nehmen oder das Handy nach vorne zu nehmen, mit mir zu lesen. 4. Kapitel, 2. Timotheusbrief, Verse 1 bis 5. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Deck Schuld auf, weise zurecht, ermahne, ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an der gründlichen Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Das ist in der NGÜ-Übersetzung, finde ich es sehr trefflich ausgesprochen. In anderen Übersetzungen beginnt Paulus mit "Ich beschwöre dich" oder mit "So ermahne ich dich inständig". Was er damit sagen möchte ist, die kommenden Verse sind mir unglaublich wichtig. Und er spricht bewusst vor Gott und vor Jesus Christus aus. Damit macht der Timotheus klar, mein Dienst, der Dienst von Paulus und dein Dienst finden in erster Linie vor Gottes Augen und unter seinem Angesicht statt. Paulus stellt Timotheus wie so vor Gott. Er ruft ihm ins Gedächtnis, halte dir stets Gott vor Augen, seine Gegenwart vor Augen, in deinem ganzen Sein, deinem ganzen Dienst. Am Ende des 1. Timotheusbriefes macht er das Gleiche. Damals sagt Paulus, halte dir stets Gott vor Augen, den Schöpfer, der allem Leben gibt. Und am Ende des 2. Timotheusbriefes stellt er ihn vor Gott, den Richter. Vor ihm sind wir Rechenschaft schuldig und er ist derjenige, der einmal alles richten wird. Halte dir Gott, den Richter vor Augen, denn sein Urteil ist entscheidend. Was Menschen über ihn sagen und wie Menschen über ihn urteilen, soll nicht maßgebend sein. Sie sollen vor allem nicht der Ansporn für das Leben von Timotheus sein. Paulus ist sich bewusst, dass es entscheidend ist, unter wessen Augen oder unter wessen Blick wir uns befinden. Lass mich kurz ausholen. Schon Babys reagieren auf die Blicke von Mama und Papa. Sie spüren, ob jemand sie sieht oder wie sie angesehen werden. Für ein Kind ist das Gefühl, gesehen werden oder wahrgenommen werden, ist lebensnotwendig, sagen Bindungsforscher. Also Kinder suchen die Blicke von Mama und Papa. Und im Laufe des Lebens kommen noch viele Blicke dazu. Vielleicht der der Geschwister, von Lehrern, von Freunden, von Klassenkameraden, von Arbeitskollegen. Und schon früh lernen Kinder, dass es freundliche, ablehnende oder desinteressierte Blicke gibt. Und unbewusst gewöhnt sich jeder Mensch an, sich so zu verhalten, dass man möglichst wenig ablehnende und möglichst viel freundliche Beachtung erfährt. Das Problem ist, dass all die Blicke mit unterschiedlichen Erwartungen verknüpft sind. Und dabei können viele die Erwartungen von anderen förmlich spüren. Das Gefühl, von Blicken beobachtet und bewertet zu werden, das kann so ein permanenter Erwartungsdruck, kann sich das ausweiten. Und das Gemeine ist, man spürt diese Blicke, selbst wenn Menschen nicht im Raum sind oder selbst wenn sie nicht mehr leben. Ein solcher Lebensstil unter den Blicken von Menschen ist zutiefst unfrei, doch er ist unglaublich weit verbreitet. Es kommt vor beim Vergleichen mit anderen, beim sich minderwertiger fühlen als andere, sich besser fühlen als andere, besser sein müssen als der Rest, ständiger Blick in den Spiegel, bei der Überzeugung, immer alles falsch zu machen, permanent Versuch, es allen recht zu machen, aus Menschenfurcht etwas zu tun, was man eigentlich, oder etwas nicht zu tun, was man eigentlich gerne tun will oder auch sollte. Dies ist ein Leben unter dem Blick von Menschen. Ein Leben, das von den Blicken von Menschen beeinflusst oder sogar bestimmt wird. Darum zehrt Paulus Timotheus vor dem Blick Gottes. Hier im 2. Timotheus vor Gott den Richter, ein anderes Mal vor Gott den Schöpfer. Wir dürfen Gott auf so viele verschiedene Arten kennen und lieben lernen. Und wenn wir es lernen, in jedem einzelnen Moment unseres Tages uns immer wieder unter den Blick Gottes zu stellen, gibt es eine Freiheit. Wie würde sich unser Berufsalltag verändern, wenn du dir bewusst machst, dass es Gott ist, der dich sieht und dass die liebenden Blicke des Vaters dein größter Lohn ist? Du könntest aufhören, dich mit anderen zu vergleichen, nach der Anerkennung von anderen zu suchen oder zu gieren, die dich unter Druck setzen und dich selbst ausbremsen. Unter den Augen Gottes soll nun Timotheus das Wort predigen. Verkünde es, ruf es aus, mach es bekannt. Das ist eine heilige Aufgabe. Schon im 3. Kapitel hat Paulus auf die Wichtigkeit und die Kostbarkeit des Wortes Gottes hingewiesen. Andreas hat letzte Woche darüber gepredigt. Auch hier nimmt er wieder Bezug auf das reine, klare Wort Gottes. Das Wort Gottes, das wir mit unseren Bibeln in den Händen halten dürfen. Die kostbaren Worte, die von Gottes Geist eingegeben wurden. Die Botschaft, die Bibel, die uns lehrt, was wahr ist. Die uns erkennen lässt, wo noch Schuld in unserem Leben ist. Die uns Gottes Willen aufzeigt und erzieht, führt, leitet. Durch sein Wort dürfen wir von Gott umfassend finde ich so ein Herz, also ein cooles Wort aus der Neuen Lebenübersetzung, werden wir von Gott umfassend vorbereitet und ausgerüstet für die Aufgaben, die uns Gott anvertraut hat auf dieser Erde. Und Paulus untermauert den Auftrag weiter, wenn er sagt, tritt für sie ein, steh dazu, zieh dich nicht erschrocken und beschämt zurück, genier dich nicht für Jesus und seine Botschaft. Sei immer bereit, auf Fragen zu antworten, den Menschen das Friedensangebot Gott näher zu bringen und von Gottes freundlicher Einladung zu erzählen. Halte mit dieser frohen Botschaft nicht zurück. Ob es den Menschen gerade gelegen kommt oder ob es den Menschen auch mal nicht schmeckt. Und hier spricht Paulus nicht nur von den Nichtchristen. Er ist sich bewusst, dass im Dienst des Verkündigers in der Gemeinde den Christen und Christinnen, wo hier sind auch, nicht alle Botschaft gleich gut schmeckt. Gerade auch dann, wenn Paulus sagt, deck Schuld auf, weise zurecht, ermahne ermutige. Mit ermutigen können wir eh noch etwas anfangen. Das andere ist schwieriger. Mit dem Wort Gottes als Maßstab und als Spiegel soll Timotheus ins Gewissen reden, soll ernstlich mit jemandem sprechen, tadeln, ermahnen. Der Schluss von Vers 2 ist dann sehr bedeutsam. Der Botschafter der guten Nachricht, der guten Botschaft, darf nicht nur Vorschriften machen. Er oder sie muss die Dinge klar machen, mit aller Geduld erklären, worum es geht. Das Wort erklären ist das allgemeine Wort für lehren. Der Sinn des Abschnittes ist es nicht einfach nur, Menschen zu tadeln, sie vor die Gefahren ihres bisherigen Glaubens oder Verhaltens warnen oder sie ermutigen, einen bestimmten Weg einzuschlagen. Man muss erklären, warum das so wichtig ist. Man muss das, was man sagt, muss man mit klarer Lehre untermauern und bis an die Wurzel des Themas gehen. Und das braucht Geduld. Timotheus hatte einen Auftrag als Prediger. Und Paulus spricht in erster Linie ihn in seiner Berufung an. Aber können wir da einfach uns da ganz herausnehmen und das Verkündigen des Wortes den dazu berufenen Predigern überlassen? Der Begriff predige das Wort, das hier Paulus gebraucht, wird im Griechischen aus dem Ausdruck Herold gebildet. Der Herold war der Überbringer einer Botschaft im Auftrag einer politischen Macht oder ein Sprecher einer Gottheit. Und in diesem Sinn wohl bezeichnet sich Paulus in beiden Timotheusbriefen als ein Herold. Aber es waren und sind nicht alle berufen, am Marktplatz von Athen oder in den Synagogen in Korinth oder auf der Bühne in der Pfingstgemeinde Uster die gute Botschaft von Jesus bekannt zu machen. Aber wir lesen, dass zum Glauben gekommene Sklaven und Sklavinnen mit ihren Leidensgenossen über die gute Botschaft, die ihr Leben verändert hat, sprachen. Die zum Glauben gekommenen Frauen erzählten es ihren Männern und umgekehrt, die Eltern ihren Kindern und umgekehrt. Bis zum römischen Heer breitete sich die gute Botschaft Gottes aus, trotz harter Verfolgung. Sie alle lebten nach dieser Weisung, verkündet das Wort. Weil sie wussten, der wunderbare Trost, den sie durch den Glauben an Jesus ihrem Leben erfahren durften, müssen doch andere auch erfahren. Es wäre doch lieblos, es ihnen nicht zu erzählen. Obwohl hier Paulus über die Berufung des Verkündigers sprach, ist Botschaft der guten Nachricht zu sein, eine Berufung, die Gott jedem Einzelnen von uns anvertraut hat. Und die Ernsthaftigkeit und die Dringlichkeit dieser Aufgabe, wie es Paulus Timotheus ausdrückt, ist dieselbe für uns. Um das Wort Gottes unverfälscht und klar weitergeben zu können, müssen wir wissen, wovon wir sprechen. Also müssen wir uns immer wieder gewissenhaft mit dem Wort auseinandersetzen. Und das, was wir selber lehren und kapieren dürfen, sollen wir bekannt machen, dafür eintreten, es nicht zu verstecken, uns nicht zu genieren. Wir haben, und dessen müssen wir uns bewusst sein, die wertvollste und verändertste Botschaft der Welt. Sie wurde uns anvertraut. Und mit aller Geduld und mit der größtmöglichen Liebe sollten wir unseren Nächsten in unserem Leben diese wunderbare Botschaft nicht einfach nur sagen, sondern erklären. Jemand, der dies seit Jahren in Japan tut, ist Christian und seine Familie. Er ist ursprünglich aus dieser Gemeinde. Wir haben etwas gemeinsam. Ruth hat über dir gesagt, du warst der schlimmste Sonntagsschüler, den sie je hatte. Das weißt du, das hat sie dir direkt gesagt. Und Karin von Siebenthal hat das gleiche über mich gesagt. So haben wir etwas gemeinsam. Er wird uns sein Herz teilen über Japan. Und zuerst dürfen wir einen kleinen Clip aus seiner Arbeit zeigen. Du kannst nach vorne kommen.
は真理を知りたくて仏教の研究と修行をしてました。でもそこに真理はなくて結局うつ病になって結婚も破綻してしまいました。去年イエス様に出会って喜びに満ち溢れて人生の目的が分かりました。
シオン君通して神様に出会うことができました。私自身も本当に早稲田大学で若い人たちが本当に神様の愛に体験することができるように弟子を作る人になっていきたいです。
前は一日中寝て一日中ゲームして一日中泣いてました。でも今は羊を作ってます。
どんな絶望的な状況にあろうとも神様を信じ続ければ光は見えるということが、
ひどい鬱でもう自分もともと魔術やってたんだけどイエス様が直接こう聖霊様のこうバプテスマを授けてくださって今本当に救われて今もう毎日神様を賛美しています。一緒に神様を祈って賛美していきましょう。アーメン。
私は以前、生ぬるかったんですけど日本に来てジサスコルと出会ってビジョンを受け取りました。
私は小学校の時にイエス様の日に出会った夢を見ました。今年の2月のイベントの時に私が初めて教会に来た時に、先生たちがその話を聞いてあ、これはこの夢はイエス様なんだっていうのを知りました。
私は神様を信じる前は、受験生活を3度も送りました。でも神様を信じることによって本当に、救われました。
Not only a church but a family. We have a lot of testimonies that God has done to us through this church. God is here, the Holy Spirit is here.
私はイエス様と出会う前はなんと8年間も引きこもっていました。ですがイエス様と出会ってからすごく自由度解放を体験しました。これからもイエス様と共に人生を歩んでいきたいです。
そこでトリトが戻ってきたり人が明確に救われたり神様の奇跡、神様の宮座が福岡でも起こっています。クリスチャン先生、ナム先生と同じビジョンでこれからも走っていきます。
これは日本のデパートです。日本のデパートにもたくさんのクリスチャンアートが飾られています。これからも世界中に絵を使って福音を語っていきたいです。
ハレルヤ。
Das macht es sehr gemütlich.
So schön. Wir sind beide die Schlimmsten in der Sonntagsschule. Gott braucht die Schlimmsten.
Bei der Taufe mit 15 ist Karin von Siebenthal auf mich zugekommen und hat gesagt, sie sei schon noch froh, dass wir etwas wurden.
So. Genau, so gut.
Ja, danke, dass du einen kleinen Einblick in dein Herz hineingibst. Ich muss da ein bisschen reinschauen.
Ja, sicher.
Mich würde es zuerst wundern, wie lange bist du jetzt schon gemeinsam mit deiner Familie in Japan? Wo sind da die Haie und hast schon mal Sumo-Ringen ausprobiert?
Sumo?
Ringen.
Sumo-Ringen. Wir sind schon 20 Jahre in Japan. Und in 3 verschiedenen Städten haben wir eine Gemeinde angefangen. Miyazaki, Fukuoka und Tokio. Und tatsächlich in Tokio sind wir mit einem Schweizer Team an einem in die Universität gegangen von der Todai, das ist die Tokyo Universität. Und dort hat es einen Sumo-Ringer-Trainingplatz gehabt. Und dort haben wir einschauen und gesehen, wie die dicken Männer kämpfen. Das war mein einziges Erlebnis.
Nie, gratis. Nie selber wollen ausprobieren?
Nein, einfach so anstehen. Das haben wir ein bisschen probiert, genau.
Man hat im Clip gesehen, und ich habe es auch gelesen, Japan hat 1% bekennende Christen. Und mich würde es wundern, was löst das, der Fakt, in deinem Herzen aus?
Erstens mal, für mich ist es ein Paradies zum Evangelisieren, weil die haben noch nie etwas von Jesus gehört, praktisch alle Leute. Und wenn die Gemeinde kommen, denken sie, das ist jetzt so, wie eine normale Kirche ist. Einfach loben und preisen und Zungen reden und alles. Und die glauben gerade an Jesus. So.
Okay.
Jetzt momentan, ja.
Das heisst, du erlebst eigentlich eher offene Herzen.
Die, die in die Gemeinde kommen, die uns sehen, die uns erleben, die sind offen. Andere, die wir auf der Straße treffen und so, die laufen vielfach vorbei. Wir können loben und preisen, laufen auch vorbei. Die einen, die kommen zu uns. Wir machen Free Healing auf der Straße immer noch. Und die kommen zu uns und sagen, ja, ich habe Schmerzen da, und wir müssen für sie beten. Und die Leute, die kommen, die sind offen.
Ja. Aber du erlebst auch Ablehnung?
Natürlich, ja. Zum Beispiel das Gebäude, das wir jetzt gemietet haben. Wir haben einen Gottesdienst gemacht, einen Eröffnungsgottesdienst, im April, nachdem ich zurückgegangen bin von der Schweiz auf Tokio, haben wir einen Eröffnungsgottesdienst gehabt. Und dann haben wir riesige Announcement gemacht und alles. Und dann am nächsten Tag ist der Real Estate, das Immobiliengeschäft, zu uns gekommen und gesagt, wir dürfen, der Eigentümer möchte nicht, dass wir eine Kirche haben in diesem Gebäude. Okay. Und das ist wir müssen einen Vertrag unterschreiben, dass wir keinen Gottesdienst und so machen und so. Und das war ein bisschen eine Ablehnung gewesen. Und ich habe auch gesehen, in seinem Haus, er wohnt gerade über unserem Gebäude und hat eine riesige Teufelsmaske gerade am Anfang an seinem Tor. Und ich wusste, wir haben ein bisschen einen geistlichen Kampf, müssen wir kämpfen. So.
Was heisst das jetzt für euch, wenn ihr keinen Gottesdienst in eurem Gottesdienst machen
dürft? Also das erste Jahr haben wir einfach immer an einem anderen Ort müssen noch mieten, am Sonntag. Aber es ist einfach zu klein geworden, die Mietplätze sind einfach zu klein. Und dann, wir haben eine Evangelisation gehabt und haben gesagt, wir machen die Evangelisation in unserem Gebäude, wo wir mieten tun. Und wir tun es einfach nicht ausschreiben auf dem Internet, wir sagen nichts, kein Zeichen an der Tür, dass wir eine Kirche sind. Und es sind einfach die Leute gekommen und wir haben keinen Widerstand gehabt. Wir haben es können weiteres machen. Und seit dem März treffen wir uns jeden Gottesdienst in diesem Gebäude. Und der Eigentümer hat bis heute uns nicht gestoppt. Und ihm ist eigentlich gleich. Aber ich mache total viel Lärm. Und die Fenster sind manchmal offen, alle Leute können uns hören. Aber wir haben eine gute Beziehung mit dem Eigentümer. Und bis jetzt kein Widerstand.
Du bist jemand, würde ich jetzt sagen, wenn man alles zurücklässt in der Schweiz und auf Japan geht, du bist jemand, der die gute Botschaft liebt und wo das jedem möchte unbedingt weitergeben. Mhm. Und dann kommst du auf Ablehnung. Was macht das mit dir und wie gehst du mit dem um?
Eben, gell, mir eine Ablehnung kommt, zuerst mal natürlich beten und dann vergeben und dann lieben. Wir sagen allen unseren Gemeindemitgliedern, dass wir eine gute Haltung haben zum Eigentümer, dass wir immer nett sind, immer Grüße tun und dankbar sind, dass wir da sein können. Mhm.
Okay. Was würdest du sagen, ist der Auftrag, den Gott dir für Japan oder in Japan wie anvertraut hat?
Der Auftrag ist, Jünger zu machen, wo andere Menschen zu Jünger machen. Und Gemeinde bauen. Und uns ist sehr wichtig, dass jeder von unserer Gemeinde irgendjemanden hat, wo er kann sein Leben ausgiessen kann. Und die Person wirklich mehr und mehr integrieren und lieben, in die Gemeinde lieben und beten für die Person. Das ist unsere Aufgabe, dass andere können, wie der Timotheus, wirklich können, das, was wir ihm sagen, dass sie das weitergeben können, jemand anderem, und dass sie weitergeben, und das gibt dann auch so eine Einheit in der Gemeinde.
Was sind für dich so die schönsten Erlebnisse, die du in diesem Auftrag erleben darfst?
Natürlich die veränderten Leben. Das ist gewaltig. Eben zum Beispiel die Person mit der Depression, der ist zu uns gekommen und hat gesagt, ich bin Depression. Das ist die erste Begrüßung, die er gemacht hat in unserer Gemeinde. Und dann zu sehen, wie sein Leben total verändert und völlig freudig wird, das ist ein riesiger Lohn. Oder auch der andere, der mit dem Buddhismus, im Buddhismus war und so viel studiert hat und versucht hat, seine Probleme mit Buddhismus zu lösen und, mit, und in der gleichen Zeit hat er 15 Jahre lang Pillen genommen, antidepressive Pillen, hat sich das Leben nehmen, ein paar Mal, ist ein paar Mal weggerannt von zu Hause und hat dann auch geheiratet und dann hat er auch seine Frau hinterlassen, ist einfach abgehauen auf Tokio in die Hände von jemandem von unserer Gemeinde und hat dann in unsere Gemeinde genommen. Ich habe ihn umarmt und dann hat dann Jesus aufgenommen am gleichen Tag. Und nach 2 Wochen ist er auf uns zugekommen und hat gesagt, ich rauche nicht mehr, ich brauche keinen Alkohol mehr vor dem Einschlafen, ich brauche keine Pillen mehr und ich bin total glücklich. Und das macht mich natürlich schon happy.
Gibt es auch Momente, wo du nachher schlaflose Nächte hast?
Nein.
Schön!
Manchmal gibt es wirklich. Es gibt wirklich auch, das Kampf gibt es natürlich. Ja. Und wirklich, wo ich muss beten und alles durchbeten und so. Und manchmal der Schlaf ein bisschen geraubt, vielleicht einmal im Jahr oder so, wirklich schlaflose Nacht beten.
Wir haben jetzt in dieser ganzen Serie vom 2. Timotheus oder allgemein so die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus, so geistlicher Vater, geistliches Kind. Und mich würde es wundern, hast du auch einen geistlichen Vater gehabt, der dich gelehrt hat, wie es Paulus gegenüber am Timotheus war?
Ich bin enorm dankbar für Edwin Donnenbauer. Er war der, er hat für mich gebetet die ganze Zeit, seit ich ein kleines Kind bin. Er hat gebetet, dass ich den grössten Ammonit finde im Kinderlager. Und sein Gebet ist erhört worden. Und er war so geduldig, auch Ruth Donnenbauer, so geduldig mit mir als ein Kind in der Sonntagsschule und immer für mich gebetet. Und nachdem ich errettet worden bin, hat er weiterhin für mich gebetet und mich integriert, mich Gitarre spielen lassen hinten dran. Und ich durfte so viel lernen von ihm.
Was würdest du sagen, ist jetzt wiederum als geistlicher Vater, für wo jetzt du eine Position hast, das Wichtigste, wo du deinen geistlichen Kind, aber auch deinen lieblichen Kind gern immer wieder ans Herz leist?
Natürlich das Gebet. Gebet für die Familie, dass sie für andere Leute beten tun, dass sie errettet werden. Das sage ich dem Sein und dem Anna immer wieder. Sein und Anna, die beten für ihre Leute in der Universität und die kommen dann in die Gemeinde und die hören die frohe Botschaft, bekehren sich und machen Bibelgruppen. Und wirklich, das Gebet ist das Erste, was ich sage, das ist das Wichtigste, absolut. Jeden Tag für deine geistlichen Kinder beten.
Danke vielmals für den Einblick. Ich würde sagen, als Gemeinde möchten wir euch als Familie segnen und für euch beten. Dann würde ich gerne so einen Gebetsmoment machen, wo ihr da als Familie voneinander steht. Und lasst uns als Gemeinde aufstehen und um sie scharen. Ich darf das Mikrofon nicht geben. Du darfst gerne da vorne kommen. Genau, nimm die Familie vorne. Darf ich uns bitten, auch ein paar, die näher stehen, rundherum zu kommen, damit wir sie wirklich dürfen als Gemeinde segnen dürfen. Und Andrea, darf ich dich bitten, zum auch beten für sie?
Ja, Jesus, unser Herz ist tief berührt, wenn wir sehen, den Weg, den der Christian und seine Familie geführt hast. Die Anfänge, ja, es ist auch eine Ermutigung für vielleicht Eltern, die das Gefühl haben, ihre Kinder sind, laufen auch nicht ganz gerade. Aber Jesus, wenn du in ein Leben hineinkommst und einen Mensch ganz kannst erfassen und er dir gehört, dann ist gewaltig, dann ist wie eigentlich nichts mehr unmöglich. Und wir danken dir für die Liebe, die du in ihr Herz geleitet hast, einfach für die Leute in Japan, dort in Tokio jetzt gerade, wo sie aktuell sind. Wir danken dir für alle Türen, die du geöffnet hast, wo sie können einfach unkindert die Botschaft von dir verkündigen für alle Menschen, die das wirklich dürfen, auch aufnehmen und zu einer Veränderung finden und zu einem ja, glücklichen Leben mit dir, weil du ihr Leben einfach neu machst. Und danke, dass du auch immer wieder einen Weg bahnst, dort wo Türen zu sind, dass du Türen öffnest, dort wo Widerstand ist, auch wo der Feind sich aufmacht, um ihre Arbeit zu stören, zum verhindern, dass Menschen zu dir finden, dass du einfach Mauern durchbrichst, immer wieder, dass sie dürfen erleben, wie du einfach wie, ja, wie im Alten Testament, wie der Wüstenwanderung, so als Wolkensäule und Fürsäule, die gefühlt ist mit deiner Gegenwart, dass du dort mit ihnen bist, dass du Wegweisung gibst, dass du Schutz gibst und Führung. Danke, dass wir die ganze Familie dürfen segnen in deinem Namen. Amen.
Und Vater im Himmel, ich bitte einfach für eine Gunst über die Familie Rosenkranz in Japan, in ihrem Ort, wo du sie angeführt und gesetzt hast, dass, ja, dass deine Gnade sie begleitet und dass das Licht, das sie tragen, dass das wirklich scheinen darf und in jede Bereiche, wo sie sich bewegen, in die Universitäten, auf der Straße, einfach wo sie sind, wo du sie anzeigst, dass dort wirklich dein Licht scheint, durch jeden einzelnen von ihnen und durch auch die neu zum Glauben kommen, dass das Licht einfach immer weitergeht und an neue Orte kommt. Was nicht einmal geplant ist von ihnen, sondern wo du geplant hast, soll es hingehen und sollst du erkannt werden. Und so preise ich den Namen Jesus, ja, einfach auch über dem Land Japan, dass mehr und mehr dürfen hinzutan werden zu deinem Reich und dein Reich wächst und deine Güte und deine Gnade und deine Größe und dein Werk, Jesus, sichtbar wird. Durch die Gemeinden, alle drei Orte in Tokio und an den anderen Orten, dass die dürfen wachsen. Und dass das Prinzip auch von der Jüngerschaft einfach weitergeht. Immer wieder neu, jeden Tag. Amen.
Amen. Amen. Dürfen wieder Platz nehmen.
Also eine Herausforderung, die wir haben auch, ist, wir mangeln an Arbeitern. Falls irgendein speziell Junge, die unter 25 sind, wenn er möchte, hier investieren in Japan, sind er also herzlich willkommen. Eine Woche, ein Monat, sechs Monate, kein Problem.
Und für lebenslange Auswanderung braucht es erst ein Gespräch mit dem leitenden Pastor. Wir tauchen noch einmal in das Kapitel 4 ein und beleuchten kurz die weiteren drei Verse. 2. Timotheus 4, 3-5. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsame Fabeln folgen. Du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Setz dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Erfülle deine Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. In den Versen 3 und 4 führt Paulus wichtige Gründe für seine Ermahnung an, die er soeben an Timotheus gegeben hat. Mit Zeit, die kommen wird, spricht Paulus nicht explizit von der Endzeit, sondern von wiederholenden Zeitphasen innerhalb der Geschichte. Dies hat Andreas letzte Woche in seiner Predigt erklärt. Paulus nutzt die gleiche Zeitform wie in Kapitel 3, 1-5. Er sieht Zeiten kommen, in denen es ein allgemeines Abwenden von der gesunden, klaren, reinen Lehre geben wird. Eine Zeit, in der Menschen die heilsame Lehre sehr missfallen wird. Warum? Weil das Evangelium ein Ruf nach Umkehr und Veränderung ist. Nicht nur für Nichtchristen, die von ihrem Weg ohne Gott in die Arme Gottes umkehren sollen, sondern auch für Christen, die aufgerufen sind, in der Heiligung zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden, verändert zu werden in Denken und Handeln. Ist das immer angenehm? Ist das immer einfach? Nein. Darum werden ihre Ohren sich nach Lehren ausstrecken, die gefallen und bequem sind. um ihre Neugier und ihre Sehnen nach gefälliger Lehre zu befriedigen, werden sie nach Lehrer Ausschau halten, die genau das sagen, was sie gerne hören wollen. Die Begierde nach bequemen Predigen wird die Menschen veranlassen, die Wahrheit oder die Ohren von der Wahrheit abzukehren und sich Mythen zuwenden. Für Paulus ist das ein schlechter Handel, die Wahrheit für Fabeln auszutauschen. Paulus ist dieses Phänomen nicht unbekannt. In Apostelgeschichte 24 lesen wir über seine Zeit in Gefangenschaft. Ich möchte zwei Verse daraus lesen, Vers 24 bis 26. Ein paar Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die Jüdin war. Sie ließen Paulus holen und hörten zu, während er ihnen vom Glauben an Christus Jesus erzählte. Doch als er mit ihnen über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Für den Augenblick kannst du gehen, entgegnete er. Zu einem passenden Zeitpunkt werde ich dich dann wiederholen. Außerdem hoffte er, dass Paulus ihm ein Bestechungsgeld anbieten würde. Deshalb ließ er ihn öfters holen und unterhielt sich mit ihm. Und öfters holen bedeutet 2 Jahre. Lasst uns keine Gemeinde sein, die sich ausstreckt nach Religion oder nach religiöser Betreuung, sich aber beim Aufruf nach Umkehr, zur Veränderung oder zur praktischen Tun aus Liebe dann zurückzieht. Du aber sollst besonnen sein, rät Paulus Timotheus, nüchtern im Urteil. Nüchtern in allem zu sein, kann auch so viel heißen wie wachsam sein. Timotheus sollte in seinem Dienst wachsam, ernsthaft und ausbalanciert oder ausgeglichen sein. Er solle Leid nicht ausweichen, sondern bereitwillig auch die Härte auf sich nehmen, die sein Dienst manchmal auf sich hat. Vers 5 von 2. Timotheus 4 ist eine nüchterne, realistische Aussage, worum es im christlichen Dienst geht. Du hast eine besondere Berufung, dir wurde eine wunderbare Botschaft anvertraut. Mach weiter, behalte deine Ausgewogenheit. Zeitweise mag es schwierig oder schmerzhaft sein, aber du verkünde Jesus als den Herrn. Was wir benötigen, ist nicht Erfolg, wie die Welt es definiert, sondern fester Glaube, Mut und Ausdauer. Also lasst uns ein Basecamp sein, das sich danach ausstreckt, wie Jesus zu sein. Seine Liebe, dass eine Liebe hat für sein Wort und Veränderung im Herzen, im Denken und im Handeln zulässt. Lasst uns ein Basecamp sein, das nicht mit dem Strom der Gesellschaft mitschwimmt, sondern treu und beharrlich an Gott festhält. Lasst uns ein Basecamp sein, das mutig vorwärts geht und mit Ausdauer den kostbaren Auftrag erfüllt, den er uns anvertraut. Stets wichtig, stets und in den liebenden Augen des Vaters. Darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen? Wir möchten eintauchen in ein Lied. Und ich möchte euch herausfordern, die Worte, die Paulus an Timotheus gesetzt hat und die ich versucht habe, ein bisschen auf unser Leben runterzubrechen, sich zu Herzen zu nehmen. Wo brauche ich Mut? Wo muss ich festhalten am Glauben? Wenn du merkst, etwas in der Predigt hat etwas in deinem Herzen bewegt oder du brauchst Gebet, gibt es hinten die Möglichkeit, Gebet in Anspruch zu nehmen. Und ansonsten taucht einfach nochmals in die Gegenwart Gottes ein und lasst Gott in euer Herzen sprechen.